Das war doch mal eine interessante Erfahrung, muss ich sagen. Wenn man so bei der Vorbereitung sitzt, bei so einem Text wie Abraham und Lot, da fragt man sich schon, den kennt doch jeder in- und auswendig. Was sagst du denn dazu eigentlich und ist das ein passender Text für einen Gottesdienst? Also ich muss gestehen, ich habe mir die Frage echt gestellt, als ich mich dann so ein bisschen näher damit beschäftigt habe. Aber Bibeltexte, so kompliziert und sehr einfach, wie sie sein mögen, sind doch immer wieder gut, dass wir sie wahrnehmen und dass wir drauf hören. Ja, ich wollte euch heute Morgen zur Einführung in die Predigt von einem kleinen Tier erzählen. Von einem Taumelkäfer, heißt der, Dreh- oder Kreiselkäfer. Also denkt nicht, ich hätte Ahnung von sowas. Ich habe das zufällig entdeckt beim Surfen im Internet. Auf welchen Seiten treibe ich mich da rum, ja? Ein Taumelkäfer, aber der ist mir so ein bisschen zum Bild geworden. Ein Käfer, der auf dem Wasser lebt, der bewegt sich wahnsinnig schnell auf dem Wasser hin und her, kann sehr gut fliegen, aber er lebt definitiv auf dem Wasser. Und das Interessante an diesem Käfer ist, er hat ja Fühler, wie wahrscheinlich jeder Käfer Fühler hat, und da sind auch irgendwo vorne Augen drauf, aber er hat nicht zwei von diesen Augen, sondern vier. Jedes Auge auf einem dieser Fühler ist zweigeteilt und die sind ganz unterschiedlich ausgeprägt. Mit dem einen Auge kann er auf die Wasseroberfläche gucken, da kann er sogar richtig gut unter Wasser sehen, also das ist auch so vom Brechungsindex so angepasst, dass er das irgendwie wahrnehmen kann. Und das andere Auge ist dafür gedacht, nach oben zu gucken, in die Luft zu gucken, die Umgegend wahrzunehmen, sich zu orientieren. Und so kann der gleichzeitig unter Wasser gucken und über Wasser gucken. In beide Richtungen und seine Umwelt, auf der einen Seite Nahrung suchen, auf der anderen Seite sich orientieren oder gucken, kommt da ein Feind, kommt da einer, der mir Böses will, kann er beides gleichzeitig wahrnehmen. Mir ist das so ein bisschen zu einem Bild geworden für uns Menschen. Wir haben zwar nur zwei Augen, keine vier, aber irgendwie sind wir Menschen doch die einzigen Geschöpfe, die neben ihrer Wahrnehmung, so hier auf dieser Erde, für das, was wir so für unseren Alltag brauchen, dass wir auch noch so eine andere Wahrnehmung haben. Eine Wahrnehmung, die sich auf Gott orientieren kann. So etwas wie eine Antenne zu Gott, ein Verständnis für solche Fragen wie, wer ist Gott? Hat das was mit meinem Leben zu tun? Fragen nach Sinn, nach dem Sein, nach solchen Dingen. Da haben wir irgendwie auch so eine Wahrnehmungsfähigkeit. Und wir alle wissen das. Der ein oder andere muss es am eigenen Leib erfahren, an den eigenen Augen erfahren, wie hinderlich das manchmal sein kann, wenn die Sehfähigkeit eingeschränkt ist. Wenn man nicht mehr so gut sehen kann, wie man es vielleicht in seiner Jugend gewohnt war. Wenn Alterssichtigkeit oder Schlimmeres einsetzt, wenn man, ja, solange man das mit der Brille noch korrigieren kann, ist ja schön. Manchmal geht selbst das nicht mehr und die Sehfähigkeit, die Wahrnehmungsfähigkeit ist eingeschränkt. Bei den Augen ein Problem. Und ich glaube, bei diesen zweiten Augen, bei dieser Antenne, die wir Richtung Gott haben, kann es erst recht zu einem Problem werden. Und gerade da ist unsere Wahrnehmungsfähigkeit doch oft sehr eingeschränkt. Viele Menschen nutzen diese Augen gar nicht wirklich. Ich möchte jetzt den Bibeltext, den Predigtext vorlesen aus dem 1. Mose, Kapitel 13, wer mitlesen möchte. Da heißt es, so zog Abraham herauf aus Ägypten mit seiner Frau, mit allem, was er hatte, und Lot auch mit ihm in das Südland, also in den Negev. Abraham aber war sehr reich an Vieh, an Silber und an Gold. Und er zog immer weiter vom Südland bis nach Bethel, an die Stätte, wo er zuerst sein Zelt aufgeschlagen hatte, zwischen Bethel und Ai. Eben an dem Ort, wo er früher den Altar errichtet hatte. Dort rief er den Namen des Herrn an. Lot aber, der mit Abraham zog, hatte auch Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land konnte es nicht ertragen, dass sie beieinander wohnten. Denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht beieinander wohnen. Und es war immer wieder Zank zwischen den Hirten von Abrahams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und es wohnten auch zu der Zeit die Kanaaniter und Perisiter im Lande. Da sprach Abraham zu Lot: Lass doch keinen Zank sein zwischen mir und dir und zwischen meinen und deinen Hirten. Denn siehe, wir sind doch Brüder. Steht dir nicht alles Land offen? Trenne dich doch von mir. Willst du zur Linken, so will ich zur Rechten. Oder willst du zur Rechten, so will ich zur Linken. Da hob Lot seine Augen auf und besah die Gegend am Jordan. Denn ehe der Herr Sodom und Gomorra vernichtete, war sie wasserreich, bis man nach Zoar kommt, wie der Garten des Herrn, gleich wie Ägyptenland. Da erwählte sich Lot die ganze Gegend am Jordan und zog nach Osten. Also trennte sich ein Bruder von dem anderen, so dass Abraham wohnt im Land Kanaan und Lot in den Städten am unteren Jordan. Und Lot zog mit seinen Zelten bis nach Sodom. Aber die Leute zu Sodom waren böse und sündigten sehr wider den Herrn. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Hebe deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du wohnst, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn all das Land, das du siehst, will ich dir und deinen Nachkommen geben für alle Zeit. Und ich will deine Nachkommen machen wie den Staub auf Erden. Kann ein Mensch den Staub auf Erden zählen, der wird auch deine Nachkommen zählen. Darum mach dich auf und durchzieh das Land in der Länge und in der Breite, denn dir will ich's geben. Und Abraham zog weiter mit seinem Zelt und kam und wohnte im Hain Mamre, der bei Hebron ist, und baute dort dem Herrn einen Altar. Soweit dieser Text. Abraham und Lot. Von Abraham lesen wir im Alten und auch im Neuen Testament: Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet. Das war sein großes Qualitätsmerkmal, was er hatte, dass er Gott Vertrauen schenken konnte. Ein Gott, den er gar nicht so richtig gut kannte, nicht sehr intensiv kannte. Ein Gott, der ihn in Ur, in Chaldea angesprochen hat: Geh aus deinem Vaterland, aus deiner Verwandtschaft, aus deines Vaters Haus in ein Land, das ich dir zeigen will. Das wusste er von Gott. Das berichtet uns die Bibel. Und auf diese Aufforderung hin und dann auch noch die Verheißung, dass er einen großen Namen bekommen sollte, ein großes Volk werden sollte. Auf diese Aufforderung hin macht Abraham sich auf den Weg. Er glaubt Gott. Er nimmt das, was Gott ihm gesagt hat, ernst. Eine Berufung. Eine großartige Berufung, wenn man sich das in der Konsequenz vorstellt, was Abraham, damals Abraham, was er von Gott gesagt bekommt. Und auf der anderen Seite, wir entdecken das in den Geschichten, dass sein Gehorsam, sein Glaube, der so gerühmt wird und der bestimmt groß war, keine Frage, doch auch irgendwie halbherzig gewesen ist. Er ist ausgezogen, er hat dieses neue Land gesucht. Aber seine Sippe, seine eigene Familie, wie es dieser Auftrag auch mit einschloss, die hat er nicht verlassen. Er ist losgezogen mit seinem Vater, mit seinem Neffen, dem Lot. Und wer könnte ihm das verdenken, dass man an der Familie, an den Menschen, die man liebt, dass man daran hängt. Abraham, dieser Mann des Glaubens, hat Höhen und Tiefen erlebt. Eine Geschichte, die zwischen dieser Trennungsgeschichte zu Lot und der Verheißung, die wir letzten Sonntag behandelt haben, liegt. Das ist eine sehr dunkle Episode, wo er in Ägypten war, während einer Hungersnot, wo er seine Frau verraten hat und gar nicht gut mit ihr umgegangen ist. Ein Mann, der auch seine Tiefpunkte, seine Schwächen hatte, der auch die Sünde kannte. Und dann hier in dieser Geschichte Rückkehr nach Kanaan und eine Phase des Umdenkens, wo ihm vielleicht auf der einen Seite ganz neu bewusst geworden ist, was Gott wirklich von ihm wollte. Geh auch aus deines Vaters Haus. Lass deine Verwandtschaft hinter dir. In Haran, wo sie erst Zwischenstation gemacht hatten, hat ihn dieses Zweifeln oder dieses Zögern viele, viele Jahre gekostet, bis der Vater gestorben war, bis er sich dann wieder auf den Weg gemacht hat und Gottes Auftrag wirklich umgesetzt hat, sich auf den Weg nach Kanaan zu machen. Auch der Abraham, ein Mann, der Höhen und Tiefen kannte, der Gott vertraute, aber der auch mit Fehlentscheidungen in seinem Leben wirklich vertraut war. Wer Gott nachfolgt, der wird sich auch an Gott oder an dem, was Gott sagt, reiben oder stoßen. Wer Gott wirklich versucht nachzufolgen, der wird irgendwo an seine Grenzen kommen und wird merken, ach, das will ich eigentlich gar nicht so 100%. Nicht immer, was Gott sagt. Da kommt mir vieles zwar gut und richtig vor, aber alles will ich vielleicht doch nicht. Das war eine Herausforderung, die Familie gehen zu lassen. Wer kann ihm das verdenken? Ist doch eine gute Sache. Familie, Zusammenhalt. Ist doch klar, dass man sich wünscht, zusammen zu bleiben, zusammen zu leben. Und erst der Verlust, erst ein Todesfall setzt ihn wieder auf die Spur. Erst dieser Streit mit Lot, der Streit, den die Hirten auf beiden Seiten miteinander hatten, ganz konkrete Probleme setzt Abraham wieder auf die Spur, dass er ganz neu danach fragt, ja Gott, was hattest du denn eigentlich gesagt? Was war denn eigentlich das, was du wolltest? Geh aus deiner Sippe, aus deinem Vaterhaus, aus deiner Familie, lass das zurück. Das ist ein Hammer, wenn man sich das vorstellt, was Gott da möchte. Warum eigentlich? Es wird hier gar nicht näher begründet. Mir ist nur aufgefallen, dass wir im Neuen Testament auch solche Aussagen finden, die Jesus gemacht hat. Kein Aufruf, die Familie nicht hochzuachten, das nicht. Aber Jesus sagt auch, ja, wer Vater und Mutter mehr ehrt, mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Die erste Priorität hat offensichtlich Gott oder soll offensichtlich Gott haben. Vielleicht sagen wir das so. Wer Menschen mehr liebt, hat da vielleicht ein Problem. Die erste Priorität darf und muss Gott haben. Ich bin auf das Zeugnis eines Familienvaters, eines Pastors, eines Buchautoren gestoßen. Der erzählte das so von seinen Kindern. Wenn die ihren Willen nicht durchsetzen konnten, oder von seiner Tochter sagte er es wohl, dann kam ganz schnell diese Aussage, ach, du hast mich ja gar nicht lieb. Wenn man nicht das bekommen hat, was man sich gerade so vorstellt. Und er meinte dann so, nö, eigentlich liegt das nicht an der Liebe, dass ich meine Kinder oder meine Tochter in dem Fall weniger lieb hätte. Meine Liebe drückt sich in dem Moment nur anders aus, als meine Tochter das erwartet. Und dann passiert es, dass sie als 16-jähriges Mädchen schwer erkrankt. An Krebs. Die Familie erlebt das mit, wie sie die Chemotherapie bekommt, wie sie Bestrahlungen bekommt, mit all den körperlichen Nebenwirkungen, die das eben so hat, mit all diesen negativen Auswirkungen. Die Eltern leiden mit dem Kind mit und das Kind sowieso auch. Wie schnell ist da die Frage gestellt, ja Gott, was soll das? Gott, was ist los? Warum das jetzt? Warum diese Not? Warum diese Probleme? Und er sagte dann so, in so einer Situation sind alle Fragen erlaubt. Ich darf Gott fragen, was ist los? Was machst du da? Was soll das? Aber ich möchte Gott das nie sagen und ich habe es Gott auch nicht gesagt. Gott, hast du mich nicht mehr lieb? Denn seit Jesus am Kreuz gestorben ist für uns, ist diese Frage der Liebe Gottes zu uns Menschen eindeutig geklärt. Gottes Liebe dürfen wir im Endeffekt nie losgelöst von dem Kreuz betrachten, wo Gott für uns gelitten hat, wo er für uns ganz Großes getan hat. Gott liebt uns. Gott liebt seine Kinder. Auch wenn die Wege, die wir gehen müssen, vielleicht manchmal ganz schwierige, ganz komplizierte Wege sein können, die uns so gar nicht einleuchten, die schwer einzuordnen sind. Es kostet manchmal was, Gott nachzufolgen. an seiner Seite zu gehen. Der Abraham hat das erlebt. Mehr als einmal, dass ihn das etwas gekostet hat. Liebgewordenes hinten anstellen. Wenn ich so nachdenke, mir gefällt der Gedanke, ein sorgenfreies Leben zu führen, gesund zu sein, keine Not zu haben. Mir gefällt der Gedanke, keine Konflikte in der Familie zu haben, am Arbeitsplatz oder in der Gemeinde. Mir gefällt der Gedanke, dass es der Gemeinde immer gut geht, dass Gemeinde wächst und sich entwickelt. Mir gefällt der Gedanke, dass es Frieden gibt auf der Welt, in unserem Land, in unserer Stadt, dass es der Gemeinde gut geht, dass sie keine Verfolgung leiden muss, keine Not, keinen Druck von außen hat. Mir gefällt der Gedanke, dass es uns allen wirtschaftlich gut geht. Aber trotzdem ist das nicht unbedingt immer die Realität unseres Lebens. Was ist, wenn ich auf mein Leben schaue, dieser Lot in meinem Leben, diese Person oder diese Sache, von der ich mich trennen muss, wo ich umdenken muss, um Gottes Berufung leben zu können, damit Gott weiterführen kann. Der Blick eben in zwei Richtungen, eben auf das, was mich auf der Erde bewegt und beschäftigt, was Schönes und was Not macht, aber diesen anderen Blick auf Jesus, auf Gott zu haben, der über all dem steht und der ja eine ganz andere Perspektive doch noch schenken kann, in der ich schwere Zeiten, in der ich Fragen, in der ich Konflikte und Nöte einordnen kann, weil ich sehe, Gott ist der, der trotzdem da ist und der trotzdem liebt. Abraham war hier zu einer Entscheidung gedrängt, ja förmlich gedrängt, eine Entscheidung, die er jahrelang vor sich hergeschoben hat, die er wahrscheinlich eigentlich selber hätte treffen sollen, aber es nicht getan hat. Abraham wurde zu dieser Entscheidung gedrängt, den Lot loszulassen. Und es ist interessant in dieser Geschichte, wie sehr das hier oder wie schön das formuliert ist, diese zwei Blickrichtungen zu haben. Zum einen bei dem Lot, dem Abraham das einfach freistellt, in einer ganz großzügigen Haltung, ja, wähle aus. Und dann heißt es da, Lot erhob seine Augen und dann hat er sich eben diese Jordanaue genommen, da wo Sodom und Gomorra in der Nähe war, weil sie fruchtbar war, diese Gegend. Völlig legitim einzusehen, dass er das so getan hat. Aber von Abraham heißt es, dass er gewartet hat, bis Gott ihn angesprochen hat. Und dann sagt Gott zu ihm, erhebe deine Augen und sieh das Land, das ich dir zeige, das ich dir gebe. Ich glaube, das ist eine völlig andere Perspektive, weil Abraham beides mit einbezieht. Dieses Wissen um die alltäglichen Fragen und Nöte, aber dieses Wissen, dass da einer über uns ist, dass da einer über ihm ist, der ihn trägt und der ihn führt, der ihm nahe ist. Gott zeigt ihm, was er ihm vorgesehen hat. Und dann gibt er ihm nochmal den Auftrag, ja, zieh durch das Land, schau nach Osten, nach Westen, nach Norden, nach Süden, guck dir das alles an und zieh durch das Land. Erfahr das alles, indem du da durchziehst und das erlebst, wie es überall ist. Dieses Land will ich dir geben. Und er wiederholt, nachdem diese Entscheidung, nachdem diese Trennung vollzogen ist, er wiederholt seine große Verheißungen und diesen Segen, den er ihm geben wollte. Glaubensentscheidungen sind oft gar nicht so einfach zu treffen. Und ich glaube, in unserem Leben gibt es viele Entscheidungen, auch Glaubensentscheidungen, die wir treffen können, treffen müssen manchmal. Ein Beispiel habe ich gelesen von einer Gemeinde, der es eines Tages auffiel. Eines von unzähligen Beispielen. Hier geht es um Geld. Es gibt zig andere Lebensbereiche. Da fällt es eines Tages den Geschwistern im Finanzausschuss auf und sie stellen sich die Frage, leben wir mit unseren Finanzen aus dem Glauben heraus oder legen wir einfach das fest, was wir haben und verteilen das? Und sie reden dann in der Gemeinde darüber, ja, wie ist das? Ist das Vertrauen auf Gott? Was tun wir da? Machen wir das richtig? Oder sollten wir nicht viel lieber fragen, was möchte Gott eigentlich, dass wir tun? Und erst hinterher gucken, was das alles kostet. Und sie haben sich dann da auf die Spur gemacht, haben das nach langem Ringen, nach schweren Gesprächen und Entscheidungen haben sie das so gemacht. Und das, was sie dann eigentlich in ihrem Etat hatten, was auszugeben war, zum Beispiel auch Missionare unterstützen und was da so alles drin stand. Also es ging ja nicht nur um die eigene Gemeinde. Dann war der Haushaltsplan plötzlich viel, viel größer als das, was so Jahr für Jahr normalerweise reinkommt. Und sie haben einfach gesagt, ja, wir wollen diese Herausforderung von Gott annehmen. Wir verpflichten uns als Gemeinde, das haben sie sich gegenseitig gesagt, wir verpflichten uns dafür zu beten, dass Gott das, was fehlt, auch schenkt. Und diese Gemeinde hat die Erfahrung gemacht, dass ihnen am Ende, ich glaube $2000 waren es, die gefehlt haben, von einem riesigen Betrag, den er da nannte, also ein Vielfaches. Schwärmerei, Naivität, Vertrauen auf Gott, da kann man vielleicht unterschiedlicher Meinung sein, wie man das einordnet, wie man das einschätzt. Wenn wir diese Geschwister dieser Gemeinde fragen würden, die würden einfach sagen, Gott hat uns gesegnet. Wir haben im Glauben eine Herausforderung angenommen, wir haben im Glauben eine Entscheidung getroffen und Gott hat es bestätigt und hat es gesegnet. Dem Abraham ging es auch so. Gott bestätigt seinen Weg. Hebe deine Augen auf. Das Land will ich dir geben. In alle vier Himmelsrichtungen. Das soll dir sein. Und deine Nachkommen sollen unzählig sein in diesem Land. Ich habe mich das gefragt und vielleicht sollten wir uns das alle fragen. Wer oder was ist der Lot in meinem Leben, wo ich loslassen muss, wo ich einfach Freiheit gewinnen muss, wo ich merke, da bin ich gedanklich in einer Richtung, in einer Weise festgelegt, wie es gar nicht gut ist. Eine Weise, die Gott im Weg steht, seinem Handeln, seinem Segnen. Ich habe dieses Beispiel mit dem Geld bewusst genommen. Und ich muss gestehen, ich habe es wahrscheinlich bewusst genommen, weil das immer Fragen sind, die mich beschäftigen. Ich finde das nicht so einfach, mit dem Geld verantwortlich dann auch umzugehen. Gott auch in solchen Sachen, wo es wirklich ans Eingemachte geht, etwas zuzutrauen, Vertrauen zu haben, Glaubensentscheidungen zu treffen. Was ist mein Lot? Wo muss ich loslassen? Wo muss ich umdenken? Wo muss ich Gott Vertrauen schenken und erwarten, dass er über meine Fähigkeiten, über unsere Fähigkeiten hinaus einfach Großes tun kann. Der Paulus sagt das im Neuen Testament einmal so, wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewalten, nämlich mit dem Herrn der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deswegen ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. Ich glaube, das geht so etwas in diese Richtung. Das ist genau das, was wir tun können, was wir tun sollen. Diese Herausforderung, die es gibt, auf diese Art und Weise anzunehmen. Dass wir da mit Gott im Gespräch sind, dass wir reden. Interessanterweise lesen wir das von Abraham immer wieder. Er baute Gott einen Altar. Er suchte das. Ich weiß nicht genau, wie das da gewesen ist, was er da genau gemacht hat. Hat er so gebetet wie wir heute? Ich weiß es nicht. Aber er hat Gottes Gegenwart und Nähe gesucht. Es war ihm wichtig, einfach seinen Dank zu bringen durch ein Opfer. Und es war ja offensichtlich auch so, dass er Gottes Stimme konkret gehört hat und wusste, was er dann zu tun hatte. Abraham hat diese Nähe Gottes gesucht. Er hat diesen Kampf, um das mit Paulus zu sagen, gekämpft und hat sich diesen Fragen gestellt. Abraham baute Altäre. Auch wir dürfen, auch wir sollten so mit Gott im Gespräch sein. Ihn fragen, was er möchte, was dran ist für uns. Wir haben viele Möglichkeiten in der Gemeinde zu beten. Und auch in Situationen, wo man vielleicht vor solchen Glaubensentscheidungen steht, wo man gerne möchte, dass vielleicht auch jemand anderes da mitbetet, mit dran denkt, auch das dürfen und können wir nutzen. Nach dem Gottesdienst ist Gelegenheit, mit Geschwistern darüber zu sprechen, mit mir darüber zu sprechen, in der Gebetsstunde zu sein oder Geschwistern zu sagen, die montags in der Gebetskette beten für alle möglichen Anliegen der Gemeinden, einfach diese Anliegen weiterzugeben. Die Liste hängt vorne, da kann man sehen, wen man da ansprechen kann. Einfach damit Dinge bekannt sind und dass man in diesen Auseinandersetzungen und in diesen Fragen, in diesen Glaubensentscheidungen nicht alleine steht in seinem Leben. Deswegen schenkt uns Gott Gemeinde, dass wir das gemeinsam erleben können. Abraham baute Altäre, er suchte die Nähe Gottes. Abraham traf diese Entscheidung einmal schneller, einmal langsamer. Aber er traf die Entscheidung, Gott nachzufolgen und seinen Willen Stück für Stück umzusetzen. Das wollen wir uns als Vorbild nehmen. Amen.